SWR Kultur. Gespräch.
Mit Jürgen Deppe zu Gast heute der Romancier, Essayist und promovierter Nietzscheaner, der Weltenbummler und der, ich sag's mal, Männerversteher Matthias Politiki. Hallo, Herr Politiki.
Ja, hallo.
Den Männerversteher habe ich Ihnen natürlich gerade untergejubelt, weil gerade ein neues Buch von Ihnen erschienen ist. Mann gegen Mann, ein Essay. Von alten und neuen Tugenden handelt es, und zwar männlichen Tugenden. Da ist natürlich gleich die erste Frage: Was sind denn überhaupt männliche Tugenden?
Naja, wir müssen mal gucken, welche Männlichkeit wir jetzt ansprechen. Vielleicht die klassische. Da fallen einem Werte ein wie Mut, auch die Verteidigung von Familie oder Werten. Aber natürlich auch die entsprechenden Negativen, die wir auch breit ja diskutiert haben in den letzten Jahren. Und dann gibt es aber auch eine ganz andere Männlichkeit, die wiederum dann eher für Empathie, Zuwendung steht, also ein emanzipatorisches Männerbild. Das Spektrum ist inzwischen sehr weit.
Das sind ganz schön viele Tugenden, die ein Mann in sich vereinen sollte, oder?
Ich glaube, da findet jeder zu seinem eigenen Mix, und es ist ja auch nicht festgeschrieben, wie in früheren Jahrhunderten, was genau von einem Mann erwartet wird. Das ist auch eine Chance, finde ich. Und genau an so einem Epochenbruch, auch was die Geschlechterrollen betrifft, sind wir ja gerade wieder angekommen. Männlichkeit ist plötzlich wieder ein Thema geworden, nachdem es viele Jahre, fast schon Jahrzehnte, eher, naja, ein bisschen von oben herab entweder behandelt oder gar ganz abgeschoben wurde in die toxische Ecke. Inzwischen schaut man wieder mit anderen Augen hin, weil man auch eine andere Notwendigkeit, glaube ich, hat aufgrund der Ereignisse. Die Werte, die von einem Mann klassischerweise erwartet werden, aber vielleicht übrigens kommen wir im Verlauf des Gesprächs auch darauf, auch von Frauen, dass die plötzlich auch wieder andere Eigenschaften erfordern als die, die wir bis vor eben halben Jahr noch ganz selbstverständlich erwartet haben.
Das wäre jetzt sogar direkt meine nächste Frage gewesen: Wenn es männliche Tugenden gibt, was wären denn dann weibliche?
Ja, wie gesagt, ich finde unsere Geschlechterdebatte, die zur Auflösung geneigt hat, an sich sehr hilfreich und hat sehr viel auch geöffnet an Denk- oder an Wahrnehmungsoptionen, wie wir einander, Männer und Frauen, wahrnehmen. Deswegen, diese Fragen, die so einfach klingen, sind gar nicht mehr einfach zu beantworten. Wenn Sie die mir vor 20 Jahren gestellt hätten, hätte ich wahrscheinlich wie aus der Pistole irgendwas gesagt. Es gibt die Klischeevorstellungen von Weiblichkeit, und es gibt natürlich auch Entgegensätze, die bis hingehen zu: Ja, das ist ja eigentlich männlich. Mehr würde ich im Moment noch mich gar nicht zu sagen trauen, denn ich bin noch nicht mal ein Männerversteher und ein Frauenversteher erst recht nicht.
Da wäre dann nämlich auch die Frage: Sind es männliche oder weibliche Tugenden? Oder sind es nicht ganz einfach humane, menschliche Tugenden, über die wir sprechen müssen? Auch wenn Sie sagen, die Verteidigung der Sippe beispielsweise oder Ähnliches, das ist ja nicht mehr allein auf Männer festgelegt. Das war vielleicht mal in der Steppe so.
Naja, ich bin ja viel auch im Ausland, und dort sind unsere Geschlechterdebatten, ja, wenn überhaupt wahrgenommen worden, dann auch eher belächelt. Dort gibt es noch sehr klassische Zuschreibungen. Man sieht also, wenn man in Afrika, in Zentralasien, auch im fernen Osten unterwegs ist, in Lateinamerika, in der Karibik, eigentlich überall, auch schon wenn wir aus unseren großstädtischen Bezugsrahmen herausgehen, aufs Land, wie es so pauschal heißt, auch dort mitunter sehr klassische Rollenerwartungen mit den entsprechenden Zuschreibungen, die gibt's schon. Und ich glaube, das sind halt ja Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, die uns noch in den Genen stecken. Das ist durch 20, 30 Jahre Diskussionskultur, auch Reflexivität, nicht aus der Welt zu schaffen. Das heißt nicht, dass wir uns dem beugen oder dass wir dem Klischee auch für immer huldigen müssen. Wir müssen aber andererseits akzeptieren, dass wir, glaube ich, eine gewisse Prägung mitbringen qua Geschlecht und ein Leben lang daran arbeiten können, das aufzulösen und zu entfalten.
Aber sind wir nicht spätestens durch den Feminismus, wo ja dann von der weiblichen Seite durchaus solche Rollenklischees sehr in Frage gestellt worden sind? Also das Heimchen am Herd geht natürlich heutzutage überhaupt nicht mehr. Bei Männern könnte es mittlerweile ja auch angekommen sein. Sie sagen gerade selber, die Männerrolle ist in den letzten Jahren auch immer weiter in Frage gestellt worden. Ist das nicht auch eine Entwicklung, die wir in den letzten Jahrzehnten, ich sag mal seit mindestens 50 Jahren erleben, weg von genau diesen archaischen, herkömmlichen, wie Sie sagen, vielleicht seit Tausenden von Jahren tradierten Rollenbildern, die wir jetzt aber überwinden?
Auf jeden Fall. Ich bin ja auch davon geprägt. Ich bin gewissermaßen schon mit dem Feminismus in die Schule gegangen und spätestens während des Studiums. Und nicht, dass Sie mich missverstehen, ich möchte diese Position auch nicht verlassen. Ich verstehe mich durchaus als ein Mann, der diese ganzen Debatten auch gerne mitgemacht hat und sich dort auch wohlfühlt. Ich bin nur andererseits auch gleichzeitig immer ein Mann gewesen, seitdem ich mich in etwas abenteuerlichere Weltgegenden begeben habe, also auch schon während des Studiums, der völlig umschalten musste, weil ich mit diesen neuen Tugenden nicht weitergekommen wäre, einfach im arabischen Raum, in Zentralafrika, auf Kuba, wo ich einige Monate gewohnt habe. Da wäre ich nicht ernst genommen worden, übrigens auch von den Frauen. Also wo auch immer man hingeguckt hat im Alltag, wenn man sich plötzlich selbst um ein Brot prügeln muss, wenn man leben will wie ein Kubaner und nicht mit den Dollars irgendwie nur hausieren geht, sondern wenn man sich anstellt und die Brotlieferung ist endlich da und die Schlange bricht zusammen. Ich habe noch nie mir vorstellen können vorher, dass man sich um ein Brot tatsächlich ernsthaft prügelt und dasselbe um Sitzplätze im Überlandbus. Und der Unterlegene hängt dann eben erstmal hinten am Bus dran, wenn es regnet. Das war zum Beispiel ich. Ja, da habe ich auch einiges lernen müssen, wie man mit erhobenem Haupt in diesen Ländern durchkommt. Ich habe auch erlebt, dass meine Freundin damals angegrapscht wurde, dass andere unserer Clique auch eingeknickt sind. Die haben ihre Freunde nicht verteidigen wollen, können vielleicht auch. Da war man eigentlich auch überfordert sehr schnell, wenn man in diesen ganz anderen Geschlechterkosmos gestellt wurde. Das war damals im Maghreb, wo wir wirklich auch kämpfen mussten, damit unsere Freundinnen halbwegs unversehrt die Reise beenden konnten.
Sie beschreiben da gerade Gewalterfahrungen. Ist Gewalt, ist das Kämpfen, ist das Verteidigen, möglicherweise auch das progressive Angreifen, ist das so männlich und ist das womöglich eine Tugend?
Für mich ist das Angreifen keine Tugend. Das Verteidigen ist aber sehr wohl eine. Und ich glaube, das schätzen Frauen auch. Da sind eben doch unsere Prägungen sehr klassisch noch. Und das halte ich auch für ganz selbstverständlich. Natürlich würde auch meine Frau mich verteidigen. Trotzdem sind die Rollen vielleicht auch vernünftiger andersrum besetzt. Und ich nehme nur mit Verwunderung zur Kenntnis, dass wir jetzt das, was Sie ansprechen, diese angreifenden Männer, das war ja auch im übertragenen Sinne, dass wir die überall auf der Welt Weltbühne, dass die zurückkehren und wie in einem Triumphzug Weltpolitik machen, von Trump angefangen. Und die tauchen natürlich bis runtergemändelt auf allen Ebenen wieder mit verstärktem Selbstbewusstsein aus. Und das hat mich schon umgetrieben. Wie kann man ja ein emanzipierter Mann bleiben und diesem Männerbild trotzdem erhobenen Hauptes entgegentreten und sich nicht an den Rand drängen lassen? Also wir haben ja auch was zu verteidigen. Da fängt es schon wieder an mit dem Verteidigen. Wir verteidigen ja auch diese Erkenntnis, diese Werte.
Sie werfen da gerade eine spannende Frage auf. Haben Sie da womöglich eine Antwort gefunden? Also wie können wir bei dem sich wandelnden Männerbild etwas bewahren, das möglicherweise gut ist, aber doch uns weiterentwickeln zu einer, wie Sie vorhin auch schon mal gesagt haben, empathischeren Spezies?
Also im Moment, glaube ich, ist erst ein Zwischenschritt zu gehen. Wir müssen erstmal uns wieder ohne die schon selbstverständlich gewordenen Scheuklappen dem Thema Männlichkeit nähern. Wir können nicht einfach nur sagen, Trump ist ein Wahnsinniger, Putin ist ein Wahnsinniger und Orban ist auch nur ein Wahnsinniger. Das bringt uns selbst nicht weiter in der Erkenntnis. Wir müssen genauer hinschauen lernen. Wir müssen verstehen lernen, nach welchen Mechanismen solche Männer ja nicht nur Politik machen, sondern schon ihre Gäste begrüßen, in welche Rituale sie hineingedrängt werden qua Besucherrolle, aus denen, das fängt ja mit dem Händedruck an. Ja, die sind ja zum Teil auch schon gewisse Machtoffenbarungen. Wer drückt jetzt wem die Hand kaputt? Jetzt nur mal als parodistische Szene. Und das findet im übertragenen Sinne ja auch statt. Durchaus auch bis hin in die Weltpolitik. Und da müssen wir viel genauer hinschauen, um eine ja zunächst mal wahrscheinlich auch wieder empörte, aber letztlich auch spielerische Antwort zu finden. Ich glaube, für Empörung ist keine Zeit mehr. Und auch ich neige nicht dazu, Empörung jetzt noch weiter. Da haben wir schon viel zu viele Jahre damit verplempert. Wir haben uns über uns selbst empört. Wir haben uns eigentlich über alles empört, was nicht in unsere Blase hineingepasst hat. Und wir müssen nun mal erkennen, da draußen, außerhalb der Blase, sind die Spielregeln völlig anders. Und wenn wir nicht untergehen wollen und auch die mit uns verknüpften Werte, dann müssen wir im Schnellverfahren die Regeln, die in ganz anderen Blasen und letztlich auch ganzen Kulturkreisen herrschen, die müssen wir lernen und wir müssen schauen, wo können wir mitspielen und wo müssen wir eigenständige Antworten Antworten darauf finden. Also sie sind sehr flexibel, das kann man gar nicht pauschal. Sie müssen hinten in China ganz anders auftreten, als kommen gerade aus Kamerun, wenn sie da im Norden mit einem der Völker zu tun haben. Das sind völlig andere Welten, obwohl es klassische starke Männer sind, die ihnen da entgegentreten.
Sie haben gerade einmal das Stichwort spielerisch genannt, später auch nochmal Spiel. Ist es ein Spiel? Das klingt doch alles sehr ernst, was Sie da sagen. Und wenn, wie kann man dann so leichtfüßig spielerisch zwischen den womöglich verschiedenen Rollenerwartungen hin und her springen?
Ich glaube, wir müssen uns lösen. Das Thema Männlichkeit ist nicht primär eines der Gewalt, sondern ich glaube, ein Mann, ja, also durchaus gern mal auch in Anführungszeichen, hat vor allen Dingen die Fähigkeit, Gewalt verhindern zu können. Und dazu gehört Deeskalation. Er tritt auf eine gewisse Weise auf, aber unter Männern funktioniert dieses Spiel, dass man ernst genommen wird ab einem gewissen Punkt. Man vertritt eine Sache. Und da habe ich sehr oft selber erlebt, und mir das zum Teil auch angewöhnt, dass man, obwohl man gewissermaßen Kontrahent ist, dass man sich sogar in den Arm nimmt. Ich bin beispielsweise einmal in Puerto Rico in einen Slum geraten und da ist ein Bär von Mann auf mich zugekommen und ich dachte, aha, jetzt geht es los. Und der hat aber sehr nett mit mir geredet, muss ich sagen. Und mich dann, das war das erste Mal, dass mir das passiert ist, der hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, ich glaube, du hast einfach die Richtung verwechselt und ich gehe mal ein Stück. Und dann ist er mit mir 5 oder 10 Meter gegangen und dann habe ich schon kapiert gehabt. Also ich verschwinde jetzt mal besser aus seinem Viertel. Diese Rituale muss man zum Beispiel können. Ich habe, manchmal sehe ich dann auch in Deutschland die Hilflosigkeit, wenn übergriffige Männer im Zug sitzen, ja, im Ruheabteil oder auf der Straße oder so. Da trauen wir uns oft nicht hin. Oder es sind gewisse auch dunklere Seitengassen, auch in Hamburg, wo wir gerade sitzen, wo dann meine Begleitung sagt, lass uns da mal, da ist so eine Gruppe, da gehen wir mal lieber jetzt vielleicht auf die andere Straßenseite oder so. Nee, sondern wir müssen da durch. Ja, und das ist auch ganz einfach, wenn man die Codes kennt und bereit ist, bei diesen Codes, diesem Austausch von Codes mitzuspielen. Da fängt es an.
Heißt es dann, sich diesen Codes anzupassen, sich anzueignen, zu eigen zu machen oder aber eben genau an der Überwindung zu arbeiten? Denn das, was Sie da gerade beschrieben haben, das ist schon alles sehr testosterongeschwängert und dass wir sagen, nee, also wir sind jetzt einfach mal Mensch. Verhältnismäßig geschlechtsneutral.
Da kommen Sie nicht weiter. Das kann ich Ihnen jetzt schon, also zumindest aus meiner Reiseerfahrung sagen. Mensch allein ist, das ist so wie, ich habe eine Zeit lang, man wird ja immer gefragt, man wird vom Straßenrand angerufen, in Indien genauso wie in allen anderen. Where you come from? Und ich habe eine Zeit lang aus Überzeugung auch gesagt, Europe. Und das ist so ein ähnlicher Mechanismus. Und keiner hat gesagt, super, sondern jeder hat gesagt, nee, wo kommst du denn wirklich her? Ja, wir können nicht diese Antworten geben, dass man sich als Europäer versteht. Man versteht sich ja trotzdem als, also ich verstehe mich bis heute als Europäer, aber natürlich, trotzdem ist eben die angemessene Antwort, ich komme nun mal aus Deutschland. Und genauso da draußen, wenn, also müssen wir die Antwort als Mann geben. Aber wir verraten uns nicht dabei, sondern wir wissen ja, wo wir stehen. Das meine ich, ist das, was wir uns klar machen. Wir wollen nicht überlaufen. Wir wollen auch nicht so werden. Aber wir müssen eine Antwort finden. Eine Antwort, die uns dort auf gleicher Ebene einjustiert, sodass wir ernst genommen werden und mit unseren Ansichten auch weiterkommen.
Das ist jetzt ein bisschen eine Innen- und Außenperspektive. Also Sie beschreiben, was Sie in der Welt erlebt haben, auf verschiedenen Kontinenten, mit verschiedenen Männerbildern. Wenn wir jetzt aber hier unseren Alltag nehmen, bei Ihnen derzeit in Österreich überwiegend, aber auch hier in Deutschland, also wie Sie vorhin schon gesagt haben, in Europa, dann ist die Frage, müssen wir da tatsächlich auf solche archaischen Männerbilder zurückgreifen?
Oder ja, können wir nicht sagen,
das ist im Urlaub?
Sie werden ja in den Innenstädten, in manchen Stadtvierteln so ohnehin auch überall ständig damit konfrontiert. Diese Männerbilder sind in unsere Gesellschaft eingewandert. Das wäre sehr schön, wenn man einfach nur hier die Spielregeln definieren könnte. Aber so ist es nicht. Sie müssen auch in Wien übrigens genauso wie in anderen Großstädten einfach auch mit vollen Gehsteigen oder Ecken rechnen, wo sie aber auch durch müssen. Und da hilft überhaupt nicht, sich auf irgendwas zu berufen, was von vornherein nicht ernst genommen wird. Ich rede nicht einem überlaufen, das Wort. Bitte nicht missverstehen. Ich will bei dieser emanzipierten Männlichkeit bleiben, aber ich will uns etwas stärker machen, um das, was auf uns zukommt und was, glaube ich, näher rückt auch. Das rückt auch in den Wohnvierteln näher. Ja, früher mal konnte man von Pariser Vorstädten berichten und hat gedacht, oh Gott, gut, dass es die Pariser Vorstädte sind. Aber die Vorstädte sind ins Zentrum gekommen. Die sind inzwischen überall und in allen Milieus auch. Das hat überhaupt nichts mit gewissen einzelnen Bevölkerungsgruppen. Sie können auch auf dem Land in Niederösterreich plötzlich in eine Jungmännerrunde geraten, wo sie denken, um Himmels Willen, ja, wie komme ich da heil jemals wieder raus? Das, meine ich, sollte ein bisschen in unseren selbstverliebten Diskursen, die wir bis gerade eben ausgeweitet haben, das sollte jetzt mal unsere nächste Aufgabe sein, das einfach auf den Schirm zu kriegen.
Ich komme nochmal drauf zurück. Also inwiefern müssen wir Männer uns dann womöglich uns eigentlich mittlerweile fremden Männerbildern anpassen, um entweder im 1:1 auf der Straße, auf dem Volksfest, wo auch immer, den Mann stehen zu können oder eben auch in der großen Weltpolitik. Sie haben vorhin schon Putin genannt, Sie haben Orban genannt, also diese Alpha-Männchen, die wir da haben, Donald Trump gerade an der Spitze. Inwiefern müssen wir uns da anpassen, gleiche Spielregeln übernehmen, gleiche Verhaltensweisen, Gleiches mit Gleichem womöglich vergelten? Oder wo ist das Emanzipatorische, das Sie vorhin auch schon angesprochen haben?
Es gibt in der Weltpolitik ja auch eben noch die Rolle des klassischen Diplomaten. Der österreichische Außenminister Schallenberg ist zum Beispiel so ein Typ. Wir müssen vielleicht eine solche diplomatische Rolle, die ich da jetzt anhand von Herrn Schallenberg, aber wir hatten früher auch natürlich noch viel mehr diesen Politikertypus, der sehr, man könnte sagen, glatt oder gekonnt mit diesen verschiedenen Rollenerwartungen umgehen kann. Den sollten wir uns vielleicht auch in dem Thema vornehmen. Wir sollen auf keinen Fall überlaufen. Wir sollen nicht so werden. Nur wir sollen uns auch keine Illusionen machen.
Sie haben, Herr Politiki, in dem Buch, um das wir hier jetzt sprechen, Mann gegen Mann, von alten und neuen Tugenden sich zwei Männer vorgenommen, Schriftstellerkollegen von Ihnen früherer Tage, Jorge Luis Borges auf der einen Seite, also der argentinische Feingeist, Schöngeist, der Mensch, der Mann der Bibliotheken, für den man ihn mindestens bis zu ihrem Buch auch immer gehalten hat. Und auf der anderen Seite der Amerikaner Ernest Hemingway, der mit seiner Männlichkeit ja fast schon obszön hausieren gegangen ist. Da stellen Sie zwei Männerbilder vor, daher auch wahrscheinlich der Titel des Buches, Mann gegen Mann. Was lehren uns diese Männerbilder für den Blick auf heute?
Das Borges eigentlich auf den ersten Blick am aussagekräftigsten. Wir haben ihn bis vor kurzem genau als diesen leicht versponnenen, sehr gelehrten Bewohner einer unendlichen Bibliothek wahrgenommen. Und also ich kann mich an die entsprechenden Partygespräche auch unter Intellektuellen erinnern, wo ich immer nur staunend zugehört habe, was das also für ein abgehobener Weltgeist ist. Und dann habe ich mir aus dem Gehörten die damalig neu auf den Markt gekommene Ausgabe der gesammelten Werke subskribiert und bin bei jedem Buch aufs Neue erschrocken. Tatsächlich, es ist so, er ist sehr abgehoben und versponnen und dergleichen mehr. Und ja, während Corona habe ich dann einfach gesagt, jetzt musst du wirklich endlich mal diese inzwischen komplette Gesamtausgabe oder gesammelte Werkeausgabe, die musst du jetzt mal lesen. Das war eine teure Anschaffung, jetzt guckst du wirklich mal da rein. Es gibt ja auch ansonsten nicht viel zu tun da draußen. Und ich war überrascht, dass hinter diesem Image ein völlig anderer Borges hervorkam, nämlich ein ziemlich blutiger und zumindest in der Fantasie sehr männlicher, der ständig über Messerstecher schreibt, im Gaucho-Milieu, im kleinkriminellen Milieu von Buenos Aires, aber auch rückblickend Schwerterkämpfe von Germanen gegen Völker, Schlachten, sogar bis ins Detail verendende Krieger werden angedichtet, sogar an die zu Hause noch hoffende Frau, der jetzt gerade in seinem eigenen Blut ertränkt wird. Also entsetzliche Texte, ja, auch über die Mordwaffen selbst, über gewisse Schwerter, über Messer, die danach sehnen sich angeblich, ja, in der Vitrine sind sie gerade, aber die sehnen sich nach der Hand, die sie umgreift und wieder führt. Da dachte ich auch, was ist denn hier los, ja? Da war ich plötzlich auf einer Spur und ich habe dann im Laufe meiner Beschäftigung gelernt, das ist genau diese Erkenntnis, die wir jetzt vielleicht auch machen. Haben wir uns vielleicht betrogen, eben nicht nur in den letzten Jahren über ein allgemeines Wahrnehmen von Geschlechterrollen, haben wir uns eben auch im Detail, anhand von Borges kann man das gut sagen, haben wir uns bewusst auf diese interessante intellektuelle Seite gestürzt, weil sie so viel über unsere Zeit ausgesagt hat, und haben wir völlig vergessen, dass dahinter zumindest in der Fantasie ein ziemlicher Mann auch ist, ein argentinischer Mann, der mir auch sogar Angst einjagt.
Aber Sie sagen es gerade, das ist die Fantasie. Dann rekapitulieren Sie auch ein bisschen, wie hat er eigentlich selbst als Mensch gelebt? Und da stellt man fest, das ist eigentlich eher so ein Antimann gewesen. Also das ist, entspricht so überhaupt gar nicht irgendwelchen männlichen Rollenbildern oder männlichen Klischees. Ist es dann nicht ganz schön, dass er das Ganze in die Fantasie verlagert hat und auf ein weißes Blatt Papier und damit ist Ende Gelände?
Ich fand es auch, also ich finde das seine besten Texte übrigens. Da war ich ja dann auch wieder mit meiner Ausgabe versöhnt, so blutig es dazugeht. Aber da, also er sagt es selber übrigens in mehrfacher, also eigentlich sind es hunderte von Belegen, wo er sagt, es ist ein Missverständnis, ihn als den gelehrten Bibliotheksbewohner wahrzunehmen. Das sind seine wirklichen Texte. Und es stimmt, die haben eine ganz andere Kraft und da haben Sie recht. Ja, schön, dass es in die Fantasie rausgelassen hat. Nur, dass die Fantasie und die Gefühle, die man eben auslebt auf Papier oder eben in Gedanken oder in Träumen, das sind halt auch Gefühle, die genauso stark sein können wie die real ausgelebten. Da würde ich erstmal sagen, da steht dann auch wieder Mann gegen Mann. Hemingway auf der anderen Seite, der auch so wirklich auch getötet hat und damit auch noch geprahlt hat. Entsetzlicherweise, aber natürlich ist mir Borges da lieber. Trotzdem spielen sie auf einem sehr vergleichbaren Niveau an ihren blutigsten Fantasien oder auch, wie sie selbst Männlichkeit verstehen. Das tut sich nichts. Beide sind schrecklich.
Hemingway hat es ja wirklich auch fast schon obszön zur Schau gestellt. Er hat sich ja auch in der Tat vor jeder möglichen Kamera so geriert, hat sich dargestellt als der große Macho, der saufende und rechthabende und mit etlichen Frauen Verkehr gehabt habende und so weiter. Und dann gibt es aber auch den Schriftsteller. Da sieht man Alte Mann und das Meer. Ganz archaische, archetypische Konstellationen. Da ist einer im Kampf gegen die Natur. Ist es da möglicherweise anders? Also, dass da ein Macho ist, der aber dann auf Papier eine ganz andere Rolle spielt?
Also, seine Hauptfiguren sind schon Kerle. Also, sind keine, die sich vor irgendwelchen Konfrontationen drücken. Also, andererseits hat er natürlich selbst ja auch seine Abgründe und seine weichen Seiten. Deswegen habe ich ja auch gerade in dem Buch ein bisschen auch einen Seitenblick gemacht, wie standen sie beide denn zu Frauen? Also auch durchaus konkret. Und da finde ich beide sehr dürftig. Also die Menge an Kontakten, mit denen sich ein Mann brüsten kann, sagt ja gar nichts über die Qualität dieser Kontakte aus. Und da finde ich ihn ja auch schon in der Literatur eigentlich bedauernswert, wie schlicht, aber eben nicht ergreifend schlicht, sondern eben erschütternd schlecht schlicht die Dialoge zwischen Mann und Frau sind, sobald sie sich einander ihrer Liebe versichern. Und das über Seiten hinweg, so dass man als Leser denkt, ist das derselbe Hemingway, der genau bei Alter Mann und das Meer oder auch bei Wem die Stunde schlägt, so kraftvoll, gefahrvolle Situationen oder eben auch Situationen, wo Männer gefordert sind, schildern kann. Das gehört eben dazu, da ist das Lindenblatt, was auf ihn gefallen ist, wo er sehr verwundbar ist. Und das relativiert viel und erklärt eben auch vielleicht dieses extreme Männlichkeitsgebaren ein bisschen, weil eben im Kern ist in jedem Mann ja auch die Sehnsucht danach, eine Frau zu lieben und von ihr geliebt zu werden. Also abgesehen davon, wir reden jetzt heute über Männer und Frauen und nicht über andere Geschlechterzuschreibungen. Ja, bitte um Entschuldigung, aber ich glaube, dieses geliebt werden und selber lieben wollen steckt ja in jedem drin. Und ja, manche erleben es eben nicht und andere wie Borges nur in der Fantasie. Der hat sich bis zum Ende seines Lebens vergeblich danach gesehnt. Übrigens, Sie haben es eingangs erwähnt, Nietzsche, ja, mindestens auch so. Der ist ja dran auch mit zerbrochen, dass er diese Liebe nicht gefunden hat. Und das gehört in ein Männerbild, wenn man darüber nachdenkt, wie sich Männer dann aufspielen, als Männer auch. Das gehört schon sehr dazu.
So wie Sie es jetzt beschreiben, Herr Politiki, könnte man sagen, okay, Haken dran. Abgehakt, ist gestrig. Sie schreiben aber von den knapp 250 Seiten, die Ihr Buch hat, mindestens 200 Seiten über genau diese beiden Figuren. Warum beschäftigen Sie diese beiden Männer dann heute noch so mit Texten, die 50 bis 100 Jahre alt sind?
Das sind erstens super Schriftsteller. Das ist ja für mich dann auch mein eigenes Homeland. Ich bin kein Psychologe, ich bin kein Soziologe und dergleichen mehr. Aber in der Literatur kann man auch sehr viel über die Zeit und eben auch den Menschen erfahren. Und ich habe das zum Anlass genommen, um auch meine eigene Männlichkeit auf den Prüfstand zu stellen. Das Buch ist ja nicht Wissenschaft im engen Sinne, sondern wenn, dann ist es fröhliche Wissenschaft und vor allen Dingen immer auch mit dem Hinblick, welche Anekdoten könnte ich beisteuern oder wo habe ich mich mal besonders schlecht oder gefühlt als Mann oder was musste ich lernen, gerade eben hatten wir ja schon mal auf den Reisen und dann auch in der Rückkehr hierher. Was habe festgestellt anhand der Auseinandersetzung mit diesen beiden, dass ich immer in meinem ganzen Leben zwischen diesen beiden Männlichkeiten ganz zwangsläufig hin und her schwanken musste, weil eben hier in den großstädtischen Milieus des Westens eine ganz andere Männlichkeit von mir erwartet wurde als diejenige, die ich, sagen wir, in Zentralasien, in Tadschikistan einnehmen musste, um in einem Gebirgstal einfach nicht unter die Räder zu kommen. Und da wird Literatur mehr als nur ein Lesevergnügen, sondern es hilft uns eben auch gerade in so einer kritischen Situation wie jetzt, wo scheinbar alles zusammenbricht, ein Epochenbruch, ein Systemwandel, eine Angst, dass alle unsere Werte, unsere Demokratien, die NATO, alles plötzlich nicht nur auf dem Prüfstand ist, schon übermorgen vielleicht Vergangenheit und wir in den Bruchstücken sind. Da hilft das in solchen Krisenzeiten, bei sich selbst anzusetzen und zu sagen, wie geht es denn mir mit diesem Epochenbruch? Und das kann man sehr gut anhand des eigenen Verständnisses von Männlichkeit durchspielen. So habe ich jedenfalls das Buch geschrieben.
Sie sind Mann, Sie sind Mensch, empfinden das nach. Und Sie sind Schriftsteller und können natürlich schauen, wie sind Hemingway und Borges damit umgegangen. Was macht das mit Ihnen als Schriftsteller denn? Also allerspätestens seit dem Weiberroman haben Sie ja immer wieder auch verschiedene Rollenbilder, Männlichkeit, Weiblichkeit etc. thematisiert. Was nehmen Sie als Schriftsteller nochmal aus dieser vertiefenden Lektüre mit?
Ich habe jetzt expressis verbis begriffen, dass das anscheinend ein Lebensthema von mir ist. Sie sagen ja zu Recht, ich habe mich schon auch in früheren Werken damit beschäftigt, aber das ist ja auch ein zentrales Thema unseres Lebens. Ja, wie funktioniert die Anziehung zwischen den Geschlechtern, die Abstoßung? Was ist Liebe und was ist das, was erwartet wird idealerweise voneinander? Das wechselt natürlich und das wechselt auch von mir, bei mir von Buch zu Buch. Ich habe ja auch zum Beispiel schon 2005 ein Essay geschrieben, Weißer Mann, Gedankenstrich, was nun? Wo ich meine Erfahrungen auf Kuba mal zusammengefasst habe. Also ich bin schon sehr früh auch diesen, ja, auf eine wechselnde, manchmal ironisch, wie im Weiberroman, das ist ja auch ein Männerroman, das ist ja eigentlich ein Mann, der eigentlich überhaupt nicht zurechtkommt. Ja, das geht ja eher in die entgegengesetzte Richtung. Und dann ist eben eine Welt wie in Herder Hörner oder in Samarkand, die sehr archaisch ist, wo dann einer aus dem Westen dort sich zurechtfinden muss. Also es treibt mich anscheinend immer um und ich habe das mir nicht freiwillig gewählt als Thema, aber so ist es eben eins meiner Themen geworden und ich habe es halt jetzt zum ersten Mal auch theoretisch nahegelegt und es ist wie eine Häutung, ich lege es damit auch in seiner Dringlichkeit eine Spur weiter weg von mir. Ich glaube, ich habe jetzt hier ein paar Thesen und Sachen zusammengetragen, nicht nur aus der Literatur, darauf lege ich Wert, sondern auch aus dem gelebten Leben, aus meinen Reiseerfahrungen, aber auch aus Alltagserfahrungen und damit bin ich jetzt erstmal, also damit komme ich jetzt erstmal zurecht und auch einen Schritt weiter in dem, was jetzt mich sonst mehr beängstigen würde. Also da würde ich auch verschreckt reagieren. Gehe ich jetzt noch in die Straße rein oder abends noch von der S-Bahn nach Hause? Allein mach das mal lieber nicht und so. Was alles so jetzt diskutiert wird, da habe ich jetzt mehr Mut gewonnen.
Wenn es vermeintlich so etwas wie Frauenliteratur gibt, und das ist ja spätestens mit dem erstarkenden Feminismus in den 60er, 70er Jahren regelrecht so eine Art Genre geworden, Frauenliteratur, ist das dann, was Sie da schreiben, Männerliteratur?
Na, das hoffe ich nicht. Ich möchte einfach Bücher schreiben, die ihren Leser finden und nach der Auswertung, also auch schon der gefühlten Auswertung anhand meiner Lesereisen, sind es ja doch immer sehr viel mehr Frauen, die sowohl zur Lesung kommen, wie auch die dann das Buch kaufen beispielsweise. Es war in der Tat bei einzelnen Büchern, habe ich sogar Kritiken bekommen, dass es überraschend ist, dass gleich viele Männer im Publikum saßen. Ja, warum nicht, dass man mit manchen Büchern auch Männer etwas mehr anspricht. Daraus ist man deswegen noch kein Männerautor, sondern ich glaube, gute Literatur will gute Literatur sein und den Leser finden, egal welchen Geschlechts.
Sie ahnen, dass Sie mit diesem Buch Mann gegen Mann von neuen und alten Tugenden, von alten und neuen Tugenden, so ist es richtig rum, wahrscheinlich viel Kritik ernten werden, nämlich genau aus der Ecke, die Sie wiederum auch durchaus kritisieren. Also die Ecke der woken Menschen, der womöglich auch nicht mehr binär festgelegt oder sich festlegenden Menschen, die Ihnen vorwerfen werden, das ist ein archaisches, überholtes Weltbild, Männerbild eines alten weißen Mannes, also Sie werden in diesem Jahr 70, das sage ich nochmal dazu, für alle, die es nicht wissen, ahnen Sie, dass Sie da Kritik ernten werden und wie trifft Sie das?
Also ich fühle mich überhaupt nicht als alter weißer Mann, sondern eigentlich bin ich jünger, als ich als junger Mensch war. Jedenfalls fühlt sich das so an und mit der Kritik, so sie denn kommen würde, kann ich gut leben, denn ich habe nie ein Hehl daraus gemacht, dass ich selbstverständlich die Errungenschaften unserer Geschlechterdebatten weiter verteidigen möchte. Dass ich eigentlich auch in dem Buch jetzt konkret mich mit Männern auseinandersetze, die das angreifen wollen, damit wir davon lernen, wie wir es verteidigen können. Ich bin kein Gegner der Auffächerung der Geschlechterbegriffe und all der Lebenskonzepte, die sich daran orientieren und abweichen. Es tut uns halt gut, einfach jetzt mal einen Schritt zurückzutreten und wahrzunehmen, was vor allen Dingen eben also rein quantitativ da draußen außerhalb dieser emanzipierten Blase passiert, um besser gerüstet zu sein. Im Übrigen habe ich jetzt doch sehr viel Zuspruch eher mal bekommen, das muss ich auch sagen. Gerade auch in Interviews, da merkt man ja auch, wie wird ein Buch aufgenommen und wie differenziert. Auch Sie gehen ja ganz differenziert eben nicht plakativ ran. Sie stellen mir natürlich jetzt diese Frage. Aber ich glaube, beim Lesen haben auch Sie gemerkt, ich will nicht da etwas verteidigen, was natürlich zu Recht als archaisch verpönt ist.
Aber Sie nennen da schon auch die hiesige heutige Gesellschaft, eine linksgrüne Blase beispielsweise, aus der Sie aus Hamburg gekommen sind, um dann 2021, also vor mittlerweile 4 Jahren, dann doch unter relativ starkem Protest, den Sie damals in der FAZ geäußert haben, dann nach Wien zu ziehen, da also auch der Wokeness, der Cancel Culture etc. dann tatsächlich die rote Karte zu zeigen und das wirklich als politische Korrektheit abzukanzeln und als, ich zitiere Sie mal, die Pervertierung linken Denkens. Da ahnen Sie, dass Sie aus der Ecke doch aber wahrscheinlich jetzt Nackenschläge bekommen werden, oder?
Nein, ich habe ja damals auch schon veröffentlicht und dann auch in Buchform. Ich habe Zuspruch bekommen, denn ich verstehe mich weiterhin als jemanden, der dem linken Lager verbunden ist. Das mein ganzes Leben stehe ich dort. Nur die Linke selbst hat sich, finde ich, von ihrer progressiven Haltung wegentwickelt in eine sehr verkrustete Ideologie, verkrustete Kultur, die inzwischen mehr Schaden als Nutzen uns gebracht hat und deswegen auch mitverantwortlich ist für die ganzen Umbrüche, die jetzt passieren. Ich habe gar keine Angst, diese Thesen, also ich habe zum Beispiel nie gesagt, dass ich eine der linksgrünen Blase und so die Leviten lese. Ich habe umgekehrt immer gesagt, ich selber spüre in meinem Bereich, dem Literarischen und der Sprache, eine zunehmende Verengung der Möglichkeit, mich auszudrücken und auch damit des Denkens. Das fängt nicht bei Zensur an, die von oben kommt, die gibt's natürlich nicht, aber von einer Blasenzensur, die sehr schnell zur Selbstzensur auch wurde. Und darunter habe nicht nur ich gelitten, sondern sehr viele Kollegen, die sich natürlich nicht öffentlich äußern, aber mir gegenüber, also ich habe hunderte von E-Mails daraufhin bekommen und könnte hier eine Fallstudie nach der anderen anführen. Das ist nicht ein leeres Wort, sondern wir haben unter dieser Entwicklung tatsächlich unsere Fähigkeit, erstmal aufeinander zuzugehen und alles anzuhören, was gesagt wird, von vornherein so limitiert, dass vieles nicht geht, nicht mehr sagbar ist und so weiter, dass wir damit einen Großteil der Bevölkerung inzwischen ausgrenzen. Und das kann nicht die Zukunft einer Demokratie und auch nicht einer Literatur sein.
Aber Sie haben schon auch als Literat ja ein bisschen was Bewahrendes. Ich nenne es mal nicht konservativ, sondern Bewahrendes. Wenn ich bei Ihnen zum Beispiel auch im aktuellen Buch immer noch sehe, dass das mit SZ früher geschrieben, bei Ihnen heute noch, obwohl Rechtschreibreform schon ein paar Jahre her ist, aber bei Ihnen bis heute noch mit SZ geschrieben wird. Das hat schon ein bisschen was Rückwärtsgewandtes, oder?
Nee, dafür sind vielleicht die Inhalte vorwärtsgewandt. Das ist einfach nur, das ist die Schönheit der älteren deutschen Rechtschreibung. Ich liebe zum Beispiel auch bei Nietzsche in den Originaltexten das Tor noch mit TH. Das sind wunderbare Klänge, die sich dort sofort bei mir einstellen. Und ich finde tatsächlich, die neue Rechtschreibung hat, anders als sie propagiert wurde, keinesfalls zu einem besseren grammatischen Bewusstsein unter den Benutzern der Sprache geführt, sondern im Gegenteil. Sie hat einer Missverständlichkeit Tür und Tor geöffnet, sodass ich nach sehr kurzer Zeit, also gerade mit dem Auseinanderschreiben von Begriffen oder Komma ja oder nein, sodass ich mich einfach entschieden habe, ich bleibe lieber bei der alten. Dort gibt es auch Ungereimtheiten, aber es scheint mir etwas strenger zu sein. Es hat aber nichts damit zu tun, dass ich am liebsten jetzt vielleicht auch noch mit Bleistift oder mit Federkiel schreibe, sondern ich gehe auf anderem Weg schon beherzt und auch mit guter Laune in die Zukunft. Deswegen ein Das mit scharfem S ist einfach auch schön.
Und damit verlassen Sie sehr freudvoll den Common Sense.
Naja, also wer sich über ein Das mit scharfem S aufregen würde, ist vielleicht auch in anderer Hinsicht sehr leicht aus dem Gespräch dann bereit auszutreten. Das ist vielleicht ein bisschen der Zeitgeist, dass wir uns inzwischen über zu viele Kleinigkeiten auch definieren und über die Kleinigkeiten des anderen zu schnell aufregen. Lassen wir es doch einfach gelten. Ich habe auch nichts dagegen, dass Autoren, die, mit denen ich befreundet bin, die mir ihre Bücher schicken, die mit 2S schreiben, und die haben nichts dagegen, dass ich mit scharfem S schreibe. Das ist eigentlich mir sympathischer, wenn man hier auch für sich selbst eine gewisse Bandbreite aufhält.
Sie haben, ich habe es gesagt, vor 4 Jahren Hamburg mit relativ großem Aplomb verlassen. Es ist sehr aufmerksam beobachtet worden. Ich habe ja anfangs schon gesagt, 2021, die vielleicht meist diskutierte Deutschland-Auswanderung, zumindest in den Feuilletons. Sie haben da auch viele Repliken gekriegt. Es gab Zustimmung, es gab Ablehnung. Jetzt leben Sie seit der Zeit, also jetzt seit 4 Jahren in Wien. Haben Sie da Ihr Glück gefunden?
Ich habe wieder die Freude an der Sprache gefunden und ich bin auch sehr gerne von Wien aus in die deutschen Debatten zurückgekehrt. Denn es gibt keine 2 Sprachen, die eine, die man nur am Schreibtisch für sich findet, und die andere, die man im Alltag um sich herum hört jeden Tag und also in der man sich zu äußern hat. Das hat mir tatsächlich in den Jahren, wir reden also jetzt 18, 19, 20 etwa, das hat mir die Lust an der Sprache, ja, wo man jedes Wort erstmal auf die Goldwaage legen musste, bevor man es öffentlich geäußert hat, gerade auch wenn ein Mikrofon angeschaltet ist, das hat mir die verdorben. Und ich habe in Wien gelernt, eine Qualität, die in den deutschen Debatten selten geworden ist, dass man nämlich immer versucht, den Ausgleich zu finden. Das ist vielleicht eine alte Habsburger Überlebenstaktik, dass man in diesem ehemaligen Riesenreich gar keine andere Wahl hatte, als die Kronländer mit ihren divergierenden Interessen doch immer wieder so zusammenzubringen, dass es ja über Jahrhunderte dieses Reich blieb. Und diese Eigenschaft, nennen wir es jetzt also mal plakativ, diese österreichische Verbindlichkeit, die erlebe ich auch im Alltag. Ich habe zum Beispiel die Themen, die Sie jetzt angeschnitten haben, also weswegen ich damals auch gegangen bin, die habe ich natürlich auch in österreichischen Podiumsdiskussionen gehabt. Und ich habe tatsächlich zu meiner eigenen Überraschung etwas erlebt, was ich in den deutschen Podien zu dieser Zeit nie erlebt habe, nämlich, dass meine scheinbare Opponentin, die eben total erstmal zunächst gegen mich argumentiert hat, plötzlich gesagt hat, da haben Sie recht. Da sind wir einer Meinung. Und dafür war ich dankbar. Diese Art von aufeinander zugehen, obwohl man am Ende immer noch in weiten Teilen natürlich die Sachen anders sieht, aber auch danach sitzen bleiben und sagt, wir reden das, wir quatschen das aus. Das ist ein Unterschied zu den, insbesondere im Norden Deutschlands. Da neigen wir zu klare Kante, Brandmauer hier, Brandmauer dort. Das geht gar nicht. Oder das, ja, nur das und so. Das sind eigentlich, das bremst ja jede wirkliche Vielfalt in einer Debattenkultur aus, wenn wir nur die Vielfalt innerhalb der verschiedenen klaren Kanten, die wir um uns herum aufstellen, wenn wir nur die meinen, da geht eigentlich, daran geht die Demokratie letztlich zugrunde, glaube ich.
Das Buch, das jetzt erscheint, Mann gegen Mann, ist fertiggestellt 2021 und wird jetzt veröffentlicht und wird auch so von der Agentur so annonciert, aus aktuellem Anlass. Damals war das genau die Zeit 2021, als Sie eben genau diese Wut entwickelt haben gegen diese linksgrüne Blase in Hamburg oder überhaupt auch in Deutschland, dann nach Wien gegangen sind. Jetzt wird dieses Buch, das möglicherweise auch unter diesem Eindruck, unter dieser Wut entstanden ist, 2025 veröffentlicht, aus aktuellem Anlass. Was ist der aktuelle Anlass?
Ich habe keine Wut gehabt. Ich bin nur selber immer stiller geworden. Ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt. Das ist was anderes als Wut. Und ich habe auch nicht nur die linksgrüne Blase gemeint. Ich habe uns alle gemeint und vor allen Dingen mich selbst auch. Ich habe auch an mir Veränderungen erlebt in diesen Jahren, die mir nicht gefallen haben. Auch ich bin rigoroser geworden und habe sehr schnell mein Urteil über andere gefällt, ohne genau zuzuhören. Also ich möchte mich auf jeden Fall mit gemeint haben bei all dem, was mir damals nicht gefallen hat. Und bin deswegen, das habe ich auch klar gemacht, ich bin nicht ausgewandert, ich bin umgezogen. Ich habe meine Kontakte nach Deutschland alle behalten. Im Gegenteil, ich bin mit Freude dauernd wieder in Deutschland und kann das auch genießen. Und ich genieße auch diese Klarheit, die im Norden herrscht. Also wir können den Spieß auch umdrehen aus der österreichischen Verbindlichkeit, wo man am Ende vielleicht auch, wenn man sie noch zu weit treibt, gar nicht mehr weiß, wo man jetzt eigentlich steht. Dann in die, sagen wir mal, hanseatische Gegenwelt zu kommen, wo sofort klar ist, woher der Wind weht. Das kann man dann auch wieder genießen. Also das möchte ich zunächst mal doch gesagt haben. Deswegen, das klingt immer anders, wenn man das dann medial vermittelt bekommt und nur in so einem Satz liest, warum ich angeblich gegangen bin. Also ganz so war es eben dann doch nicht. Und aktueller Anlass, das hat die Agentur geschrieben. Ich hätte das Buch damals auch schon gerne veröffentlicht. Ich habe mit meinem Verleger geredet. Der hatte aber Größeres vor. Ich war bei ihm in der Pflicht ohnehin mit einem nächsten Roman und der war auch bereits komplett im Kopf. Der hat gesagt, wir wollen doch jetzt diesen Roman machen und wir verzetteln uns jetzt mal nicht. Dann hast du wieder irgendwelche Nebenkriegsschauplätze, die dann auch dich entweder davon abbringen ganz vom Roman und, oder auch die in deinen Roman reinspielen und das wollen wir jetzt gar nicht, sondern wir machen es einfach andersrum. Das habe ich ja damals akzeptiert. Deswegen wäre das Buch übrigens auch ohne jeden konkreten Anlass erschienen, denn die wissen ja selber, ein Buch, bis das auf dem Markt ist, da vergehen etliche Monate, wenn nicht ein halbes oder dreiviertel Jahr, bis es wirklich dann gesetzt und gedruckt und ausgeliefert ist. Es ist nur ein Zufall, ein wirklicher Zufall und es ist eine Menge an aktuellen Anlässen, die jetzt dazugekommen. Es ist Trump, dass der wieder gewählt ist mit dem Männerbild Zuckerberg, der sich plötzlich vom Läufer zum Martial Arts Kämpfer wandelt und auch noch mehr Männlichkeit in den Unternehmen fordert, bis hin zur Europäischen Sicherheitskonferenz, wo über die Wehrhaftigkeit der Demokratien diskutiert wird, über die drohende Konfrontation mit eben nicht nur einem abstrakten Machtkomplex, der von außen auf uns zurollt, sondern da stecken ja auch Menschen dahinter. Und Wehrhaftigkeit ist ja nichts, was man irgendwie delegieren kann an wir brauchen einfach mehr Waffen. Nein, wir brauchen eben auch die Menschen, die bereit sind, dafür anzutreten. Das ist alles plötzlich ins Rollen gekommen in den letzten Monaten und das ist sozusagen der aktuelle Anlass. Aber na gut, dann säßen wir vielleicht nicht hier in dem Studio, wenn es die nicht gegeben hätte. Aber das Buch wäre trotzdem erschienen.
Das Buch, das wir hier besprochen haben, heißt Mann gegen Mann von alten und neuen Tugenden, geschrieben von Matthias Politiki. Ganz vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Mein Name ist Jürgen Deppe.